Guten Morgen, liebe KollegInnen. Heute ist der 29. November 2023. Es ist 10 Uhr morgens. Ich freue mich, Ihnen zwei Personen heute vorstellen zu dürfen, in alphabetischer Reihenfolge und auch so auf Ihrem Schirm zufälligerweise. Erstens Herrn Dr. Jakob Moritz Eberl. Herr Eberl, wir duzen einander übrigens, weil wir alle an der Uni arbeiten, an derselben. Also Jakob arbeitet an der Uni und ist dort am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften Senior Scientist. Herr Professor Dr. Laurenz Enser Jedenastik ist Professor am Institut für Staatswissenschaften. Die beiden verbindet eine Menge fachlich, insbesondere auch die gemeinsame Arbeit an der österreichischen Wahlstudie, und beide beschäftigt daher in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber doch gemeinsam etwas, was zum Beispiel so aussieht wie dieser Tweet hier. Wenn Sie das gerade jetzt sehen und nicht nur hören, dann sehen Sie einen Tweet, in dem Lawrence vor einigen Monaten, nämlich im September 2023, etwas publiziert hat, nämlich das Verhältnis oder den Zusammenhang zwischen Mediennutzung von bestimmten Parteiwählerinnen und Parteiwählern in Bezug auf einzelne Medien im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und dieser Tweet ist ein, wie ich finde, seltener Glücksfall eines Tweets, weil man nämlich ganz kurz da drauf schauen kann, aber auch, wenn man möchte, wirklich ganz, ganz lange über diesen Tweet nachdenken und darüber nachdenken kann. Und das werden wir jetzt vielleicht gemeinsam versuchen. Und es beginnt schon mal damit, dass bei diesem Tweet, wenn man genau hinsieht, sieht man das ganz oben, was steht, nämlich Q für Quelle, und dann steht da ACPP, und ACPP steht für Austrian Corona Panel Project. Und was das genau ist, wird auch gleich die erste Frage sein. Wir reden also kurz angekündigt und angedroht heute über den Zusammenhang dessen, welche Medien von Menschen konsumiert werden und was das möglicherweise für Parteipräferenzen Auswirkungen hat und umgekehrt, welche Parteipräferenzen sich wie auf Medien auswirken und Medienverhalten. Und das Ganze ist natürlich auch deswegen relevant, weil sich daraus die eine oder interessante regulatorische Fragestellung ergibt, die dann irgendwie so in meinem Feld spielt. Erste Frage deswegen mal: Was ist überhaupt das ACPP?
Die beantworte ich gerne die Frage, weil ich mitgearbeitet habe eben im ACPP, also im Austrian Corona Panel Projekt, das über 3 Jahre gelaufen ist, also von 2020 bis 2023, wo wir regelmäßig bevölkerungsrepräsentative Befragungen gemacht haben im Kontext der Corona-Krise. Also da ging es uns eben darum, die politische und soziale Dimension der Krise irgendwie einzufangen. Da haben wir, ich glaube, insgesamt jetzt in 35 Befragungswellen, also so eine Panelstudie, wo wir versucht haben, immer und immer wieder auch dieselben Personen zu befragen, um auch Veränderungen in Einstellungen über Zeit zu messen. Und eben, wenn man sich so Einstellungen anschaut, stellt man sich auch immer wieder die Frage, von wo kommen denn vielleicht solche Einstellungen? Und so kommen dann eben auch Fragen zur Mediennutzung in solche Befragungen mit rein, weil das natürlich eine von vielen Quellen sein kann, die einen dazu bringt, vielleicht die Pandemie anders wahrzunehmen, oder auch andere, also die Risikowahrnehmung kann sich dadurch verändern, und solche Sachen, also von wo man eben die Informationen bekommt. Aber die genaue Grafik hat Laurenz gemacht, also kannst du gerne die Hintergründe dazu noch sagen.
Ja, es ist natürlich spannend, gerade in einer Pandemie war oder ist es wichtig, auch zu verstehen, woher Leute welche Informationen bekommen. Und das ist der Hintergrund, warum die Mediennutzung eine prominente Fragestellung immer im Corona-Panel-Project war. Und mich interessiert das natürlich, weil das Medienverhalten, das Konsumverhalten, also das Medienkonsumverhalten, eine starke politische oder parteipolitische Struktur hat, also unterschiedliche Wählergruppen tendieren dazu, manche Medien sehr stark zu nutzen und manche viel weniger stark als der Durchschnitt. Das ist die vertikale Nulllinie in der Grafik. Das ist der Durchschnitt, der in dieser Befragung angibt, so ein Medium zumindest einmal in der Woche zu nutzen. Und relativ dazu sieht man dann, wie die Balken nach links oder rechts wegstehen, ob eine Wählergruppe mehr oder weniger als der Durchschnitt dieses bestimmte Medium konsumiert. Wobei man sagen muss, natürlich, was man mitdenken muss, ist, manche Medien werden von mehr Menschen insgesamt konsumiert, manche werden von weniger Leuten konsumiert. Und natürlich, wenn jetzt ein Medium von 10% der Bevölkerung im Durchschnitt gelesen, gehört, gesehen wird, dann kann sozusagen die Abweichung nach unten maximal 10 Prozentpunkte sein. Also, weil weniger als 0 kann ich nicht haben. Und wenn im Durchschnitt 10 Prozentpunkte der Menschen oder 10 Prozent der Befragten ein Medium konsumieren und in einer bestimmten Gruppe sind es dann 0, dann bin ich bei minus 10 Prozentpunkten. Aber natürlich, viele Medien haben deutlich größere Nutzungskreise, zumindest nach ihren Eigenangaben in solchen Umfragen.
Bevor wir über die Nutzungskreise und diese Balken näher reden, vielleicht noch mal kurz eine Frage zum Austrian Corona Panel Project. Das war ja hier schon mehrfach Thema und du, Jakob, warst ja auch schon mehrfach in diesem Kontext hier. Es hat sich dann gegen, ich glaube, Jahr 3 der Pandemie irgendwie herausgestellt, dass die Finanzierung dieses Projekts, die ja von Beginn an eher auf spontanistischen Füßen stand, nicht weiter gesichert ist. Hat sich da was verändert? Wird das weitergeführt? Müsste es aus deiner Sicht weitergeführt werden?
Also wir haben tatsächlich diesen Sommer nochmal die Möglichkeit gehabt, eine weitere Befragung fürs Corona-Panel ins Feld zu schicken. Das heißt, alle Daten quasi sind noch immer nicht öffentlich. Die werden jetzt, sind gerade dabei, veröffentlicht zu werden. Und wir werden auch innerhalb der nächsten paar Wochen tatsächlich auch wieder neue Ergebnisse im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der ÖRW präsentieren können, wo es speziell um die Frage der Wissenschaftsskepsis geht. Also quasi, wir haben auf jeden Fall nicht zum letzten Mal vom Corona-Panel gehört, aber was die Finanzierung betrifft, ist quasi das offizielle Ende gewesen. Es wird vielleicht immer wieder Möglichkeiten geben, einzelne Befragungswellen zu finanzieren, aber da ist kein organisierter, institutionalisierter Finanzierungsrahmen da. In der Form des Corona-Panel wird es so nicht mehr geben. Es gibt aber tatsächlich im Hintergrund Bemühungen, möglicherweise andere Formen der langfristigen Befragungen zu etablieren. Und das ist schon etwas, also es muss nicht das Corona-Panel für immer weiter finanziert werden oder sowas, aber es braucht schon in Österreich etwas, das langfristige Trends irgendwie feststellen kann. Weil da geht es eben um die Frage, wenn wir jetzt einfach nur mal zu einem x-beliebigen Zeitpunkt eine Bevölkerungsbefragung machen und wir sehen, okay, die Zufriedenheit mit der Demokratie ist bei X oder bei Y, also wo auch immer oder welche Fragen auch immer wir stellen wollen, wissen wir dann in solchen Fällen nie, ist das gerade gesunken, ist das gerade gestiegen und vor allem ist es extrem schwierig, Kausalzusammenhänge zu messen, weil da brauchen wir nochmal mehr Hintergrundinformationen. Und das ist aber das, was wir in Zukunft brauchen. Wir müssen verstehen, warum sich Einstellungen verändern über Zeit. Und für sowas braucht es auf jeden Fall solche langfristigen Panels. Das Corona-Panel wird es wahrscheinlich nicht mehr werden.
Das führt mich ja gleich unschwer zu der Frage, wenn man sich diese Grafik hier ansieht, ist das jetzt also nach eurem Wissen ein Spontanstand im Jänner 2022 oder ist das etwas, was im Trend längerfristig beobachtbar ist und wenn, in welche Richtung geht dieser Trend?
Also ich habe es für ein paar andere Zeitpunkte ein bisschen davor und ein bisschen danach auch noch angeschaut und die schauen relativ ähnlich aus, diese Grafiken. Das heißt, man soll nicht jede Differenz von ein paar Prozentpunkten da jetzt groß überbewerten, vor allem dort, wo der Medienkonsum wahrscheinlich bei einem Medium selbst nicht so hoch ist. Aber die Struktur dieser Grafik ändert sich jetzt nicht so großartig, wenn man es ein bisschen davor oder ein bisschen danach macht. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich schon im Großen und Ganzen, vor allem wo die Ausschläge nach links oder rechts größer sind, ein Bild, das zumindest in den letzten Jahren einigermaßen stabil war. Aber Jakob weiß vielleicht noch mehr über spezifische Trends auch während der Pandemie.
Ja, also es ist, man muss nur an die eigene Mediennutzung auch denken. Man verändert die nicht von einem Monat auf das andere. Es gibt sehr viele Sachen, die da stabil bleiben. Veränderungen gibt es aber natürlich dann eben zu Krisenzeitpunkten, also die kann es schon geben. Und das hatten wir vor allem in den ersten paar Monaten der Pandemie, dieser Rally Around the Flag Moment, also wo die Krise einfach sehr akut war, da hat grundsätzlich die Mediennutzung einfach stark zugenommen gehabt und auch der Fokus auf zentrale Leitmedien, wie zum Beispiel den ORF, war da besonders groß, ja, in der Gesamtbevölkerung. Und das stabilisiert sich dann auch wieder danach auf Levels, die wir davor gesehen haben. Das Einzige, was wir in der Pandemie tatsächlich zusätzlich noch gesehen haben, ist, dass dass ein Privatsender quasi immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat unter den mittlerweile doch sehr zahlreichen Privatsendern in Österreich, und das ist Servus TV. Also da gibt es dann quasi die Momente, wo es dann doch auch Veränderungen geben kann in der Mediennutzung, die sich dann aber voraussichtlich auch dann wieder relativ bald dann stabilisieren auf diesem neuen Level, auf dem sie dann sind. Mhm. Genau.
Lass uns mal ein bisschen vielleicht diese Ausschläge mal ganz oberflächlich ansehen. Also wenn man das sieht, dann sieht man, dass insbesondere ein blauer Ausschlag, der steht für die FPÖ, sowohl nach links als auch nach rechts offensichtlich recht stark zu sein scheint. Nach rechts, also stärkere Nutzung, schlägt er aus bei Telegram, WhatsApp und YouTube. Und nach links, also geringere Nutzung, schlägt er insbesondere aus bei ORF, den ORF-Nachrichten und bei ORF.at. Auch noch vielleicht bei der Presse. Also das ist mal, ich sage mal jetzt ganz laienartig, wenn ich das so ansehe, dann fällt mir auf, dass es zumindest bei Blau am stärksten nach links und rechts auszuschlagen scheint im Vergleich zu den anderen. Bei den Grünen scheint es auch noch relativ stark differenziert zu sein. Also wenig Nutzung bei Facebook und Privat- und TV-Nachrichten, überproportional viel Nutzung bei Presse und Standard. Manche Parteien scheinen mir jetzt gar nicht so auszuschlagen. Also zum Beispiel die SPÖ scheint eigentlich immer ziemlich rund um die Nulllinie herum, wenn ich da jetzt so schnell mal drauf sehe. Und auch bei der ÖVP sind die Ausschläge vergleichsweise geringer vielleicht, außer vielleicht bei YouTube. Da ist erstaunlich geringe Nutzung. Die ÖVP-Menschen nutzen offenbar außergewöhnlich wenig YouTube. Stimmt das so, wenn ich das so jetzt einfach so mal hinrotze sozusagen, oder habe ich irgendwas Wichtiges übersehen?
Und vielleicht, wenn ich eine Sache vorweg sagen darf, bevor wir quasi zu fokussiert, also Parteiwahl ist ein wichtiger Faktor hier, aber der Faktor, der da natürlich auch mit reinspielt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Soziodemografie der Wählerinnenschaften. Ja, und die erste Frage quasi, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf ÖVP und SPÖ schauen, quasi ehemalige Volksparteien, die haben auch ein ganz bestimmtes soziodemografisches Make-up, das quasi den Durchschnitt der Bevölkerung widerspiegelt, im weitesten Sinne dessen, was das bedeuten kann. Und dass wir dann eben bei Grünen und bei FPÖ-Wählerinnen durchaus auch eine ganz andere Bevölkerungsschicht haben, zum Beispiel bei den Grünen eher jünger, eher gebildet, und dadurch sich zusätzlich auch noch zu politischen Einstellungen auch die Mediennutzung klar verändern kann gegenüber anderen Wählerinnen oder dem Durchschnitt der Wählerinnen. Nur das mal kurz vorweg geschickt, aber Laurenz, du wolltest was sagen.
Ja, ich glaube, der Altersfaktor ist ziemlich wichtig hier auch. Also wir sehen natürlich in der Mediennutzung auch bei allen anderen Quellen, die wir dazu haben, wenn man zum Beispiel den Reuters Digital News Report anschaut, auch, dass es ein starkes Altersgefälle gibt bei der Nutzung vieler Medien. Also, dass junge Menschen einfach ganz anders und ganz andere Medien konsumieren als ältere. Und natürlich haben wir auch eine Altersstruktur in der Wählerschaft. Also die Wählerschaft von SPÖ und ÖVP ist tendenziell etwas älter. Das kann von Umfrage zu Umfrage mal ein bisschen so und ein bisschen so ausschauen, und es hängt immer davon ab. Also es ist manchmal nicht so ganz leicht, Aussagen über die Wählerschaft einer Partei zu treffen, weil die Wählerschaft der ÖVP 2019 war viel größer als die Wählerschaft der ÖVP womöglich 2024 sein wird, und das oder sie eben in einer bestimmten Umfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Und deswegen schwanken diese Werte natürlich mit der politischen Konjunktur, der Parteien unterworfen sind. Aber ja, prinzipiell muss man berücksichtigen, dass es diese Zusammenhänge gibt zwischen Medienkonsumverhalten und Parteipräferenz, aber dass natürlich ganz viele sozialstrukturelle und andere Faktoren reinspielen, die uns zum Teil erklären können, warum dieses Medienkonsumverhalten so unterschiedlich ausschaut. Mhm.
Gut, also da stellt sich natürlich die Frage, was ja jetzt wofür kausal ist und was eine Korrelation ist, nicht? Aber das erklärt ihr mir jetzt sicher gleich. Ich würde es aber gern doch nochmal zusammenfassen, für mich ungefähr so, dass ich sage, offenbar sind blaue Wählerinnen und Wähler eher bereit, sich über Telegram, WhatsApp und YouTube, also über Anführungszeichen Social Media, zu informieren, und weniger bereit, sich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu informieren, als das dem Bevölkerungsdurchschnitt entspräche. Das ist mal richtig als Befund. Richtig?
Ja, ich glaube, was man noch sagen kann, ist, wenn man die Grafik genau anschaut, gibt es deutlich mehr Ausschläge nach rechts als nach links. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass wir jetzt mit der befragten Gruppe vergleichen. Also die Nulllinie ist der Schnitt in der Befragung insgesamt. Und da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, na, ich würde nicht wählen oder ich weiß jetzt nicht, wen ich wählen würde. Und die haben ein unterdurchschnittliches Medienkonsumverhalten. Deswegen sind die Leute, die uns eine Partei sagen, die sind natürlich schon überdurchschnittlich politisch interessiert, etwas mehr als eben die Leute, die uns gar keine Präferenz geben oder vielleicht nicht wissen, wen sie wählen sollten. Und daher haben wir tendenziell etwas mehr, also deswegen sind manche Parteien, so wie zum Beispiel die SPÖ, tendenziell immer ein bisschen rechts der Nulllinie. Also weil einfach Leute mit politischen Präferenzen, die uns in Umfragen sagen, welche Partei sie am nächsten Sonntag wählen würden, wenn den Wahlen wären, die haben im Schnitt etwas höheres Medienkonsumverhalten. Deswegen gibt es mehr Balken nach rechts als nach links.
Das kann man also auch so verstehen, dass wenn jemand sich für Politik zumindest nicht so interessiert, dass er oder sie sich deklarieren möchte, wen er oder sie wählen möchte, diese Leute dann tendenziell auch weniger Medien konsumieren, dass das also...
Ja, genau. Also diese Sachen hängen natürlich mit zusammen. Leute, die geringeres politisches Interesse, geringeres Medienkonsumverhalten haben, sind entweder prinzipiell politisch weniger interessiert und geben uns deswegen diese Dinge nicht an und sagen auch, dass sie weniger Medien konsumieren. Was genau immer was kausal verursacht, ist schwierig zu sagen, aber natürlich die Deklaration in einer Umfrage ist unter den Leuten höher, die mehr Interesse haben und mehr Medien konsumieren.
Gut, weiß man irgendwas über die Motive, also warum FPÖ-Wähler, also ich habe eine Vermutung, aber ich würde es gern trotzdem hören, ja, warum FPÖ-Wählerinnen und Wähler eher auf Telegram und auf WhatsApp und YouTube unterwegs sind als im ORF?
Also ich kann vielleicht dazu kurz was sagen. Also ich habe eine alte Studie von mir auch zur Vorbereitung zu dem Interview jetzt hier quasi nochmal rausgesucht. Ich habe mich mal 2015 mit den Daten der österreichischen nationalen Wahlstudie mit Medienvertrauen zum Beispiel auch beschäftigt. Und da sieht man schon ganz klar die Muster, dass die FPÖ-Wählerinnen zum Beispiel dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk tendenziell misstrauen. Und viel, also nicht nur tendenziell misstrauen, sondern eigentlich die Wählerinnengruppe ist, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am stärksten misstraut. Und das spielt da auf jeden Fall mit rein. Und was wir bei der FPÖ seit 2013 durchaus auch sehen, also auf der Seite der Politikerinnen und der Partei, ist, dass seit 2013 dass die FPÖ eine der ersten Parteien war, die Social Media wirklich aktiv und professionell genutzt haben und damit quasi relativ früh die eigenen Wählerinnen quasi darauf eingespielt haben, dass sie sich die Informationen über Politik und die Informationen darüber, was die eigene Partei macht, eigentlich viel eher woanders holen kann als in den traditionellen Medienkanälen.
Ich glaube, man kann dazu, es ist auch da schwer, genau, also präzise Effekte immer zu messen, wobei wir, wie gesagt, auch aus der Forschung vom Jakob wissen, dass das Medienvertrauen unter FPÖ-Wählerinnen besonders gegenüber dem ORF niedrig ist und das schon vor der Pandemie auf jeden Fall so war. Wir wissen natürlich auch, dass es von Seiten der Partei den Versuch gibt, alternative Medienforen und Medienarenen zu bespielen, wo man weniger abhängig ist von klassischen journalistischen Strukturen, redaktionellen Strukturen. Und was wir natürlich auch haben, ist, dass das Ganze in ein populistisches Narrativ, das die FPÖ auch bedient, hineinpasst, nachdem ja sozusagen Populismus ist ja so, bedient sich klassischer Anti-Eliten-Rhetorik. Und eine der Eliten, gegen die FPÖ natürlich hier dieses Narrativ aufzieht, sind auch mediale Eliten. Und das ist dann klar, dass das ein interessanteres Narrativ ist für Leute, die solchen klassischen Medien und vor allem den Öffentlich-Rechtlichen kritisch gegenüberstehen.
Das hat jetzt natürlich in der Diskussion rund um den ORF, die wir ja in den letzten Jahren intensiv geführt haben, auch auf rechtlicher Ebene möglicherweise durchaus Auswirkungen, was er da gerade sagt. Nicht einerseits die Diskussion rund um die Haushaltsfinanzierung, also wie und ob und soll man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren. Zweitens auch in Bezug auf die Diskussion rund um die Unabhängigkeit der Gremien mit der entsprechenden VfGH-Entscheidung dazu. Kann man da über den Zeitverlauf irgendwelche Entwicklungen sehen? Also eine Entwicklung zum Beispiel, die in die Richtung geht, dass FPÖ-WählerInnen noch stärker Vertrauensschwierigkeiten haben vor dem Lichte dieser Judikatur, oder eine Entwicklung, dass FPÖ-WählerInnen noch stärker die Haushaltsfinanzierung ablehnen als andere Formen der Finanzierung oder überhaupt die Finanzierung insgesamt ablehnen. Also ist das beforscht und wenn ja, in welche Richtung weist das? Und dann noch eine Folgefrage, was ergibt sich daraus eigentlich jetzt für den Gesetzgeber aus eurer Sicht? Nicht bekanntlich ist die FPÖ ja in der Opposition, also man kann mit der Mehrheit beschließen, was halt irgendwie verfassungsrechtlich zulässig ist. Aber gibt es da Hinweise, Tipps, Empfehlungen oder Limitierungen dessen, was man machen sollte oder machen könnte?
Lawrence, willst du oder soll ich beginnen?
Ich weiß nicht, ob ich so viel zu Trends in der FPÖ-Wählerinnenschaft sagen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich daraus unmittelbar irgendwelche Handlungsanleitungen ergeben für die Politik. Ganz klar ist, wenn man diese Grafik anschaut, was interessant ist, ist, wenn man jetzt nicht die Parteiwählergruppen, sondern die Medien miteinander vergleicht, dann haben wir beim ORF, das im Prinzip vielleicht mit knappem Vorsprung dann vor den sozialen Medien, die stärkste parteipolitische Sortierung, also das stärkste Partisan Sorting, wie das heißt. Also dass das Konsumverhalten bei diesem Medium, ORF Nachrichten, ORF.at, bei diesen Medien stärker mit parteipolitischen Präferenzen konsumiert, als das bei anderen Medien der Fall ist. Gibt es dort auch, aber in etwas geringerem Ausmaß. Das heißt, also da kann man jetzt verschiedene Schlüsse daraus ziehen, aber es heißt natürlich, dass die Wähler oder die Leute, die ORF Nachrichten konsumieren, ORF.at konsumieren, stärker parteipolitisch abweichen, also stärkere Unterrepräsentation von manchen Gruppen und Überrepräsentation von anderen Gruppen haben, als das die Zusammensetzung der Medienkonsumenten bei anderen Medien aufweist.
Und warum das so ist, muss man spekulieren oder kann man das irgendwo an irgendwas festmachen?
Also aus der Forschung wissen wir, dass so Sachen wie Vertrauen in Medien einfach unterschiedlichste Hintergründe haben kann. Rein theoretisch kann sowas natürlich auch mit den Inhalten der eigentlichen Medien zu tun haben und wird es auch bis zu einem gewissen Grad. Der stärkste Prädiktor sozusagen, also die stärkste Vorhersagekraft, inwiefern man quasi einem Medium vertraut oder nicht vertraut, sind die eigenen, wie extrem die eigenen politischen Einstellungen sind. Das ist sicher mit ein Faktor in dem Ganzen. Also umso eher die eigenen politischen Einstellungen von dem Rest der Bevölkerung, quasi dem Durchschnitt der Bevölkerung, damit auch dem, worüber berichtet wird, abweicht, umso eher wird man die Berichterstattung selbst, egal wie neutral sie möglicherweise nach irgendwelchen Standards ist, also dass man sagt, okay, beide Seiten werden gleich dargestellt. Das ist wieder die Frage, ob man sowas überhaupt haben will, aber sagen wir mal grundsätzlich das. Umso extremer meine eigenen Einstellungen sind, umso eher werde ich auch eine ausgeglichene Berichterstattung als unfair wahrnehmen, weil sie meine Position quasi auf dieselbe Ebene stellt wie die Gegenposition. Mhm. Das ist sicher ein Punkt. Eine Frage vorhin war, inwiefern sich diese ganze Diskussion über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder über den Aufbau der Gremien, inwiefern der da mit reinspielt oder da sich da auch widerspiegelt. Ich muss sagen, der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin kriegt diese Diskussionen in dem Detail einfach auch gar nicht mit. Wir würden es uns wünschen, aber Das würde mich sehr wundern. Also ich habe dazu auch, Laurenz hat es eh auch gemeint, wir haben dazu keine Daten, aber es würde mich extrem wundern bei dem, was wir wissen, was Wählerinnen sonst so an politischen Diskussionen mitbekommen. Aber, und das hat Laurenz ja eh auch schon gesagt, was wir schon wissen, auch aus zahlreichen Studien, ist, dass dieser populistische Diskurs, der sich eben auch gegen Medien richtet, auch insbesondere dann nicht nur gegen Medien insgesamt und die Medieneliten unter Anführungszeichen, sondern speziell gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtet, in seiner Funktion als eben öffentlich-rechtlich in dem Sinne. Und das spielt da natürlich alles mit rein. Ob es dadurch Handlungsempfehlungen gibt, ist schwierig zu sagen. Aber im Endeffekt ist natürlich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk es immer sinnvoll, wenn der möglichst getrennt wird von parteipolitischen Gremien und Entscheidungen, die im Hintergrund stattfinden. Also in der Hinsicht kann man der Diskussion, die jetzt auch vom Rechnungshof aufgebracht wurde, durchaus zugestehen, dass das in der Hinsicht sinnvoll wäre.
Ja, ich glaube, wenn man noch einen Schritt so auf die Metaebene geht, wir sehen jetzt eine Korrelation zwischen Parteipräferenzen und Medienverhalten, Medienkonsumverhalten. Und immer wenn man das sieht, kann man sich fragen, okay, erzeugen jetzt die Parteipräferenzen ein bestimmtes Medienkonsumverhalten oder erzeugt das Medienkonsumverhalten, weil unterschiedliche Medien vielleicht unterschiedlich über verschiedene Parteien berichten, gewisse Parteipräferenzen. Und in der Forschung haben wir Evidenz für beides. Das ist ein komplexer Prozess, wo es natürlich viel Selbstselektion gibt. Also dass Leute prinzipiell unterschiedliche politische Einstellungen haben und deswegen allein schon unterschiedliche Medien konsumieren. Das ist mal ein Punkt. Aber natürlich gibt es auch Effekte, wo Medienkonsum bestimmte Präferenzen verändern oder verhärten kann. Das gibt es auch immer wieder. Das ist also nicht so einfach zu sagen, was treibt. Und es braucht normalerweise relativ komplizierte und oder irgendwo durch glückliche Zufälle bedingte Forschungsdesign, um die Dinge Designs, um das genau voneinander zu differenzieren. Und natürlich kann es auch sein, dass die zwei Dinge theoretisch gar nichts miteinander zu tun haben und durch irgendwelche dritten Faktoren, wir haben schon über die Sozialstruktur der Wählerinnenschaft und der Medienkonsumentinnen gesprochen, dass dritte Faktoren diesen Zusammenhang erklären am Ende. Mhm. Was ich jetzt nicht für die alleinige Erklärung halte, aber ich würde davon ausgehen, dass wenn wir diese Zusammenhänge sehen, dass wir immer uns bewusst sein müssen, dass das von beiden Seiten wirken kann.
Ja, okay. Und wenn man sich das jetzt also so ansieht und wenn ich euch zuhöre, dann kann man eigentlich, wenn man sich jetzt den ORF ansieht, wahrscheinlich nicht allzu viel tun, ne? Weil Jakob sagt, die Diskussion rund um die Gremien etc. kriegt die allgemeine Bevölkerung gar nicht so mit. Und das Vertrauen zumindest bei der FPÖ-WählerInnenschaft scheint irgendwie relativ massiv angeschlagen zu sein. Was könnte man tun?
Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es bedeutet vor allem, also ich glaube, was die Leute nicht mitkriegen, ist jetzt, was der VfGH zur Gremienreform sagt und was das jetzt irgendwie der Publikumsrat muss anders ausschauen und irgendwie und der Stiftungsrat muss anders ausschauen, etc. Ich glaube, was schon ankommt, ist natürlich die Haushaltsabgabe, weil das die Leute alle persönlich merken und davon betroffen sind. Ich glaube auch, Umfragen gesehen zu haben, wonach FPÖ-Wählerinnen mit der weniger glücklich sind, aber das waren nicht Umfragen, an denen wir, glaube ich, selbst beteiligt waren. Aber das würde ich jetzt mal prinzipiell für plausibel halten. Ich glaube halt, dass es, wenn man diese Grafiken anschaut, jetzt könnte man das auf zwei Arten interpretieren, nämlich zum einen kann man sagen, okay, die Partei, die am meisten Anreiz hat, den ORF vielleicht anders aufzustellen, weil ihre Wählerinnenschaft am wenigsten zufrieden ist oder dieses Angebot am wenigsten nützt, ihm am wenigsten vertraut, das ist natürlich die FPÖ. Diesen Bedarf gibt es bei den anderen weniger, wenn ich das jetzt aus reiner Wählerinnenperspektive sehe. Und das ist, glaube ich, nicht eine Perspektive, die vollständig ist. Man muss auch immer die politischen Eliten mitdenken und was die als eigene Agenda betreiben, weil die haben vielleicht ganz andere Einschätzungen als ihre Wählerinnen darüber, wie gut ein Medium funktioniert und wie sie es in ihren Interessen entspricht oder widerspricht, wie die Dinge dort laufen. Ich glaube schon, man könnte natürlich auch sagen, theoretisch könnte es der FPÖ vielleicht auch wurscht sein, weil die FPÖ-Wählerinnen schauen eh viel weniger ORF-Nachrichten und lesen weniger ORF-AT. Also die selektieren sich bis zu einem gewissen Grad raus und deswegen sind vielleicht die Stakes nicht so high für die FPÖ. Das, glaube ich, widerspricht aber dem, wie die Führungsfiguren dort den ORF wahrnehmen und welche Bedeutung sie ihm beimessen.
Ja. Den Eindruck habe ich vielleicht auch, glaube ich. Ja, gut, eine andere Frage, die Jakob auch schon angedeutet hat, nämlich die Professionalisierung der eigenen Parteikommunikation über die Social-Media-Kanäle, die dort stattgefunden hat und früher stattgefunden hat als andernorts. Und die man ja hier vielleicht auch sehen kann, allein schon aufgrund des Umstands, dass eben Social-Media-Kanäle da so stark sind. Das erzeugt jetzt zwei Fragen. Das eine wäre sozusagen die Frage nach der Medienkompetenz. Ja, also reichen unsere derzeitigen regulatorischen Anforderungen dahingehend, dass Menschen erkennen können sollen, ob sie gerade irgendeinem Parteikanal zusehen oder einem objektivitätsgesicherten journalistischen Inhalt wahrnehmen? Reichen da unsere Vorgaben oder kann man, muss man, soll man an der Stelle was drehen? Weil ORF TV sieht ja aus wie TV, ja, und hat aber wahrscheinlich andere Ziele als ein normaler Fernsehsender. Und die zweite Frage ist, inwiefern wird sich dieser Trend voraussichtlich verstärken? Also inwiefern werden dann also Parteien oder Gruppierungen, die stärker auf Social Media und früher auf Social Media gesetzt haben, nur noch stärker davon profitieren, weil eben die Wählerinnenschaft, wie ihr ja vorher auch gesagt habt, möglicherweise jünger ist und daher die ältere Wählerinnenschaft in der Mitte bei den SPÖ-ÖVP-WählerInnen eher abnimmt, einfach aus natürlichen Gründen, ja, die sterben halt. Und möglicherweise könnte man meinen, könnte rein aus demografischen Gründen dieser Trend also sich schon deswegen verstärken. Zwei Fragen.
Ich hole jetzt ein bisschen aus in der Beantwortung. Ich glaube, hinter der Frage steckt ein bisschen die Vorstellung, dass wir Medien haben und eine politische Sphäre haben, die im Prinzip zwar jetzt viel miteinander zu tun haben, aber wo es irgendwo eine Firewall dazwischen gibt, wo es eine gewisse Entkoppelung gibt und die kommunizieren diese Sphären. Aber in Wirklichkeit ist es so, da gibt es eine politische Sphäre und da gibt es eine mediale Sphäre, über die die Politik vermittelt wird und die Informationen an die Wählerinnen und Wähler oder die Bürgerinnen insgesamt liefert. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die relativ jung ist historisch. Also ich glaube, und das bedeutet nämlich auch, dass das, was wir uns vorstellen, was ein korrektes oder ein gutes Verhältnis zwischen Parteien und Medien wäre, ein relativ junges ist. Also die Massenmedien sind ja irgendwie ein Kind, das aus derselben Zeit stammt wie die Massendemokratie oder zumindest das Massenwahlrecht. Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann sind Massenmedien, die ersten, die entstehen, weit weg von unseren heutigen Vorstellungen und normativen Ansprüchen an Medien. Und die sind oft Parteimedien, die sind Sprachrohre für bestimmte politische oder ideologische Gruppen oder Strömungen und sind überhaupt keinem Objektivitäts- oder sonstigen Geboten irgendwie unterworfen in der Frühzeit oder sehr wenig. Jetzt man muss sich nur zum Beispiel vor Augen halten, dass in Österreich in den ersten Nachkriegsjahrzehnten, also in den 50er Jahren, 60er Jahren zum Teil, ungefähr 40% der Tageszeitungsauflage von Parteimedien, also von Parteizeitungen gestemmt worden ist. Das heißt, die sind dann natürlich immer weniger geworden und irgendwann komplett weggebrochen. Aber wir haben sehr lange einen gesamten Teil der Medienlandschaft, der von den Parteien nicht nur irgendwie beeinflusst wird, sondern von ihnen herausgegeben wird. Wir haben auch in den frühen Jahren des ORF in der Nachkriegszeit einen extrem starken Parteieneinfluss. Der geht dann etwas zurück mit dem Rundfunkvolksbegehr. Aber auch die Geschichte des ORF ist voll von Konflikten über den Einfluss politischer Parteien in seinen Gremien und auf seine redaktionelle Berichterstattung etc. Das heißt, glaube ich, in dem Kontext bewegen wir uns jetzt wieder zu einem Punkt hin, wo die Parteien nach einer Phase, wo wir, glaube ich, auch normativ diese Entkoppelung der medialen und der politischen Sphäre etwas stärker in unseren Köpfen verankert haben, dass es jetzt wieder dorthin geht, dass die Dinge sich mehr miteinander verflechten. Und das sehen wir bei der Nutzung sozialer Medien durch die politischen Parteien. Da werden sie ja selber auch im Prinzip zu Herausgebern, weil das sind ja zumindest jetzt rein rechtlich gesehen einfach nur Plattformen. Und die Parteien haben ja auch allesamt ihre eigenen Parteien, Medien und Kanäle jetzt auf oder unabhängig sogar von großen Plattformen gestartet. Also wir haben so eine kleine Renaissance der Parteimedien wieder. Und damit, glaube ich, bewegen wir uns ein bisschen stärker in eine Zeit wieder, wo die Entkoppelung von Parteien und Medien nicht mehr so ein normativer Standard ist, der überall gilt.
Ich würde gerne nachfragen, vielleicht an dich, Jakob, ob das denn stimmt. Denn also anders als vielleicht in den 50er und 60er Jahren, wo man die Arbeiterzeitung gekannt und gelesen hat, ich weiß nicht, mir viele jetzt ehrlich gesagt auf der linken Seite des Spektrums ein Äquivalent zu FPÖ-TV nicht so gleich ein. Ja? Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob Express oder wie das oder zur Sache oder wie alle diese Dinge heißen, die vielleicht ÖVP-nahe sind, ob die vergleichbar sind mit dem, was die FPÖ so veranstalten kann auf sozialen Medien. Ja? Also stimmt diese Analogie, dass wir sozusagen zurückkommen in die 50er Jahre und jeder liest halt einfach oder sieht halt einfach das, was der eigenen Präferenz entspricht?
Also grundsätzlich, was Laurenz gerade beschrieben hat, stimmt auf jeden Fall. Und es gibt diese Renaissance. Auf Seiten der SPÖ gibt es zum Beispiel den Kontrastblock. Natürlich auf Seiten der ÖVP gibt es zumindest auch dieses zur Sache. Aber das Wichtige ist, dass der Professionalisierungsgrad dieser Medien einfach komplett unterschiedlich ist. Man kann auch nochmal zurückgehen. Die Liste Pilz hat ja auch begonnen mit dem Zack-Zack, auch wenn es die Liste Pilz jetzt nicht mehr gibt, das Zack-Zack gibt es noch. Dieses Zurzeit zum Beispiel wird in erster Linie derzeit dafür genutzt, irgendwie die Presseaussendungen der Partei selber nochmal irgendwie umzuarbeiten und wird von Wählerinnen, zumindest was man so mitbekommt, nicht wirklich aktiv genutzt. Der große Unterschied und den Startvorteil, den die FPÖ der ist nicht zu unterschätzen und ist ja auch international anerkannt. Also es ist durchaus auch so, dass die FPÖ ja wirklich der Schwesterpartei der AfD in Deutschland dieses Wissen auch mitgegeben hat. Und da gibt es ja jetzt auch mittlerweile so ein AfD-TV auf YouTube. Die andere Frage, die dann war, ist das dann quasi die Zukunft? Also wird sowas dann nicht nur stärker in Zukunft? Und ja, da gibt es unterschiedliche Stressmomente, die sich in den letzten Jahren irgendwie breit machen. Durch diese immer stärker werdende Präsenz von sozialen Medien, unter anderem von sozialen Medien, hat es auch der traditionelle Journalismus immer schwerer, weil teilweise eben zumindest Werbeeinnahmen dadurch abgegriffen werden diese Faktoren damit reinspielen. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite einen schwächelnden Journalismus und auf der anderen Seite halt eine sehr starke Social-Media-Präsenz von Parteien, wo eben manche Parteien einen Vorteil haben gegenüber anderen, weil sie das schon viel länger machen. Was ja auch noch dazu kommt, also die eine Logik ist, warum macht man das Ganze? Das ist eben, um diese Gatekeeper-Funktion der Medien zu umgehen, weil was machen Medien? Medien müssen nach Relevanzkriterien quasi entscheiden, also Journalistinnen müssen entscheiden, was ist jetzt wirklich eine Geschichte und was nicht. Und dann kommt halt auch noch dazu natürlich die Frage, wie berichte ich über diese Geschichte? Wo kann ich vielleicht doch nochmal kritisch nachfragen? Und der wirklich wichtige Punkt, auch im Rahmen von politischer Berichterstattung, ist ja auch, dass ich Parteien nicht ganz alleine die Themensetzung überlasse, sondern auch Parteien mal zu Themen befragen kann, die vielleicht nicht auf ihrer obersten Agenda sind, aber vielleicht auf der Bevölkerungsagenda sind, um da auch mal ein bisschen ein mehrdimensionales Bild zu schaffen. Und was halt Parteien dadurch auf Social Media schaffen können, ist, dass sie einfach direkt auf die Wählerinnen eingehen. Und das sieht man auch wieder im Reuters Digital News Report, den Laurenz vorher schon erwähnt hatte, ist, dass sich durchaus immer mehr Wählerinnen oder Bürgerinnen auch über politisches Geschehen direkt bei Politikerinnen und Parteien sich informieren. Aber da würde ich gar nicht sagen, dass das nur schlecht sein muss. Das ist ja auch, teilweise kann das auch gut sein, weil das heißt zumindest, dass sich die Bürgerinnen ja für Politik weiterhin interessieren. Die Frage ist dann aber immer die Balance. Ist die noch da? Kann man die irgendwie noch herstellen? Das ist, glaube ich, das Wichtige, was ich in Zukunft fragen muss.
Wenn ich noch ergänzen darf, es stimmt, dass die Selbstselektion aus gewissen klassischen Medien heraus, die funktioniert nicht oder die passiert nicht symmetrisch, sondern die passiert natürlich auf der rechten Seite viel stärker als anderswo. Jetzt kann man sich überlegen, ist das deswegen, weil die einfach früher die sozialen Medien entdeckt haben. Und warum haben sie sie dann vielleicht früher entdeckt? Ist das deswegen, weil die stärker den Bedarf gesehen haben, dass ihre Standpunkte so besser transportierbar sind? Oder hat das mit einer grundsätzlichen systemischen Kritik auch am Mediensystem zu tun? Das ist dann alles schwieriger zu beantworten. Aber es ist klar, ja, also insofern, als wir eine kleine, würde ich jetzt noch sagen, Renaissance von Parteimedien und auch eben das Aufkommen von Parteikanälen auf sozialen Medien oder gewissen Plattformen sehen. Insofern das stattfindet, ist es eine Geschichte, die nicht symmetrisch über das ganze Parteienspektrum passiert, sondern in sehr unterschiedlichem Ausmaß.
Gut, und ich glaube, das sieht man ja auch an den Balken ein wenig, nicht, wenn man die sich nochmal genauer ansieht. Und eine Frage, die ich dann in dem Kontext jetzt in dieser Woche noch stärker stelle als vorher vielleicht, das hat ja jetzt in Deutschland eine recht große Aufregung über eine angebliche Pizza-Bestellung bei einem Parteitag der Grünen gegeben, wo jetzt jede Menge an Fake-Bildern im Netz auftauchen, gerade die Anführungszeichen KI generiert sind und die sich alle natürlich nicht für die Grünen aussprechen, sondern eine Art von Propagandawelle offenbar gegen das, was da als scheinheilig oder wie auch immer bezeichnet wird, der Grünen manifest wird. Und die natürlich funktioniert über Social-Media-Kanäle und nicht über ein traditionelles Medium, das wahrscheinlich noch in der Lage wäre, so ein KI-generiertes Bild zu identifizieren. Und viele dieser Posts sind, wie man lesen kann, erstaunlich einflussreich und werden von vielen Leuten geteilt und geglaubt. Also schon jetzt ist es offenbar so, dass viele das nicht mehr erkennen als Fake und als KI generiert. Und wenn das, was wir bisher besprochen haben, richtig ist, also dass es da irgendwie eine Art von Disbalance gibt zwischen unterschiedlichen Spektren und wie intelligent sie solche Instrumente nutzen können, dann wird auch das möglicherweise zu einer Verstärkung dieser Grafik und ihrer Implikationen für das politische System führen, oder? Und was bedeutet das dann zum Beispiel für die Regulierung von künstlicher Intelligenz?
Das sind sehr große Fragen. Ich weiß nicht, ob ich dazu auf Basis dessen, was ich über das österreichische Medien- und politische System weiß, etwas Sinnvolles sagen kann. Ich glaube vor allem, dass es schwer ist, jede Art von Regulierung, und das betrifft jetzt nicht nur KI, sondern auch andere Bereiche, so zu, also in Einklang mit dem, was wir uns denken anhand von solchen Einzelfällen, die jetzt mal noch Einzelfälle vielleicht sind, zu bringen. Also aus diesen sozusagen allgemeinen Prinzipien abzuleiten, nach denen wir KI regulieren sollten oder nach denen wir Medien regulieren sollten, ist schwierig. Als Beispiel, weil das vorher auch, glaube ich, kurz angesprochen worden ist, es gibt die Versuche in Österreich, Qualität im Journalismus zu fördern, in irgendwelchen neuen Förderschienen. Das ist ziemlich schwierig, weil Qualität im Journalismus ist nicht etwas, was ich ganz leicht objektiv festmachen kann an irgendwelchen Kriterien und dann kann ich sie in ein Gesetz schreiben und damit habe ich Qualität gefördert. Sondern ich muss sozusagen irgendwelche Hilfskonstruktionen wählen. Die meisten Menschen sind sich vielleicht darüber einig, welche Medien denn eher unterstützt werden, oder viele Menschen, die sich mit der Materie beschäftigen, sagen wir mal so, sind sich vielleicht darüber einig, welche Medien denn eher Unterstützung verdient hätten und welche nicht. Aber das sind keine allgemeinen Kriterien. Mhm. Und wenn ich allgemeine Kriterien festlegen muss oder will für irgendeinen Regulierungsbereich, dann stoße ich immer an solche Grenzen. Und es wird uns nie gelingen, KI so zu regulieren oder Medien so zu regulieren, dass erstens solche Missbrauchsfälle nicht vorkommen. Also entweder oder dass sozusagen nicht Dinge, die wir eigentlich gerne hätten und sehen würden und lesen würden, dann verunmöglicht werden.
Wobei ich es interessant finde, Laurenz, bevor Jakob noch antwortet, dass du jetzt sagst Missbrauch. Ich bin schon gar nicht mal so sicher. Also das ist vielleicht... Ja. Weil das ist ein politisches Kommunikationsinstrument. Ja. Früher hat man Karikaturen gemacht, jetzt macht man halt irgendwelche KI-Bilder von Pizzakartons, nicht? Also.
Das stimmt. Also die Grenze ist hier, glaube ich, auch wirklich fließend. Und damit ist jede Regulierung, die ja sich immer schwer tut mit fließenden Grenzen, umso schwieriger.
Jakob.
Ich habe in unterschiedlichen Projekten in letzter Zeit auch sehr viel mit Fact-Checkern und Fact-Checkerinnen gesprochen, die sich eben mit gerade diesem Problem eben von Generative AI und was das dann eben vor allem auf Social-Media-Plattformen alles auslösen kann, beschäftigt haben. Und sie sagen, alle derzeit, ich sage immer derzeit dazu, das kann sich alles nochmal ändern, aber das ist noch nicht das große Problem. Wenn jemand täuschen will, dann ist es viel leichter mit echtem Material, dass man einfach aus dem Kontext reißt und irgendeinen anderen Satz drüber schreibt, dass man das einfach verbreitet. Und das wird ziemlich sicher genauso, wenn man gerade halt in die Emotion des Moments und so weiter irgendwie hinein spielt, braucht man für solche Sachen einfach keine AI. Deswegen, da stimme ich grundsätzlich dem Laurenz eben zu, man muss da extrem aufpassen, eben so im Sinne von Anlassgesetzgebung, dann irgendwie zu schauen, okay, was ist jetzt gerade schiefgelaufen, wie kann ich ein Gesetz schaffen, das genau sowas in Zukunft unterbindet. Aber was natürlich sinnvoll ist, und das versucht ja auch der Digital Services Act in der Hinsicht, dass die Plattformen irgendwie zur Verantwortung gezogen werden, dass es Mechanismen auf Plattformen geben muss, dass wenn quasi Missinformation identifiziert wird, dass die möglichst rasch dann auch wieder entfernt wird. Oder eben, so wie es manche Plattformen halt machen, zumindest gekennzeichnet wird. Also das, solche Sachen machen durchaus Sinn, die Verwendung einzelner Technologien irgendwie gleich einschränken zu wollen auf Basis von solchen solchem Missbrauchspotenzial sehe ich genauso kritisch, sehe ich genauso schwierig. Vor allem, weil dann oftmals auch die positiven Aspekte solcher Technologien einfach mal ignoriert werden. Du hast auch gerade gemeint, ja, dann hat man halt Karikaturen gemacht oder man kann grundsätzlich, wenn man sichtbar macht, okay, das ist ein KI-generiertes Bild, kann man natürlich auch möglicherweise die eigene Message auch ziemlich klar, möglicherweise klarer und vor allem auch für kleinere Parteien weniger ressourcenaufwendig kommunizieren. An solche Sachen kann man denken. Und gerade bei so AI-Sachen sehe ich vor allem den positiven Aspekt auch im Sinne von, dass es viel leichter ist, das hat jetzt mit dem Thema unmittelbar nichts zu tun, aber dass es natürlich viel leichter ist, dann auch an Diskursen teilzunehmen, wenn man so Sachen wie Sprachbarrieren, argumentative Barrieren dadurch irgendwie verringern kann. Ja. Genau, nur meine Gedanken dazu.
Ja. Gut, also ich will vielleicht auch gar nicht jetzt in Richtung Regulierung nur noch viel weiter denken, aber doch noch einmal den Gedanken vielleicht etwas schärfer fassen, wenn das, was vorher gesagt wurde, richtig ist, dass also zum Beispiel FPÖ-Wählerinnen in der Demografie jünger sind und wenn es richtiger ist, dass sie stärker als andere Social Media nutzen und wenn es richtig ist, dass Social Media weniger stark qualitätsgesichert sind als klassische Medien und wenn es richtig ist, dass dort halt vermehrt Elemente, die unter Anführungszeichen Propaganda beinhalten, unter Einschluss von künstlicher Intelligenz schon eine Rolle spielen und bald spielen werden, dann wird das alles nicht dazu führen, dass der qualitätsgesicherte Journalismus in der österreichischen innenpolitischen Debatte wichtiger werden wird, sondern eher im Gegenteil. Nicht? Und dass sich damit also wahrscheinlich auch, frage ich jetzt, politische Trends dann im Wahlverhalten in die eine oder andere Richtung entwickeln werden. Nicht? Also eher in die eine als in die andere Richtung. Ja? Und wäre ich jetzt in einer Regierungsmehrheit, dann würde mich das besorgen, ja, und ich würde mir überlegen, ob man dagegen was tun kann und dazu könnte auch gehören Regulierung, nicht so, so war ungefähr die Argumentation.
Ja, das stimmt. Ich glaube nur, also jetzt als ganz allgemeiner Punkt, ich glaube, dass das Altersgefälle in der FPÖ-Wählerschaft ist gar nicht so riesig. Die haben auch, also breite Unterstützung in vielen Altersgruppen. Es gibt manchmal Umfragen, die zeigen, unter Jüngeren ist es mehr, aber das ist so ein sozusagen ein Korrelat davon, dass einfach ÖVP und SPÖ tendenziell noch stärkere Verankerung bei älteren Menschen haben und deswegen ist dort weniger Potenzial für Wechsel zu anderen Parteien. Aber ich glaube, man darf auch eins nicht übersehen. Ich habe die Vermutung, dass in weiten Teilen des politischen Spektrums, und zwar unter Politikerinnen und Politikern und den Funktionärinnen, die sie umgeben, der Einfluss von Medien aufs Wahlverhalten massiv überschätzt wird. Nämlich sozusagen der direkte und unmittelbare. Ich erinnere mich manchmal an den Herrn Strache, der auf Ibiza gesessen ist und dann gesagt hat, ja, wenn ihr die Kronenzeitung kauft, dann und dann macht ihr Berichterstattung in unserem Sinn, dann haben wir nicht 27%, sondern 34%. Und ich glaube, das ist so ein Verständnis von wie Medien funktionieren und öffentliche Meinung beeinflussen, das, glaube ich, nicht so ganz immer vereinbar ist mit dem, was man empirisch aus der Forschung zu Medieneffekten weiß. Aber muss mich da Jakob jetzt korrigieren. Also so leicht sind die Dinge nicht. Das sind eher langfristige Prozesse, die graduell wirken und die sozusagen schwer an einzelnen Dingen festmachbar sind. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich kann jetzt natürlich als Regierung oder als Gesetzgeber alle möglichen Regulierungsmaßnahmen treffen im Bereich der Medien oder im Bereich der Plattformen, aber die Erwartung, dass das irgendwie große Einflüsse unmittelbar haben wird aufs Medien und aufs Wahlverhalten, ist, glaube ich, ein bisschen zu groß manchmal. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an der ganzen Geschichte um Sebastian Kurz und seine Entourage, die ja auch sich ein relativ elaboriertes Schema zur Beeinflussung von Medien, wenn man es einmal so umschreiben will, überlegt haben. Und ich vermute mal, die hätten das nicht in dem Ausmaß gebraucht, wie sie es aufgezogen haben, um denselben politischen Erfolg zu haben. Aber ich glaube, dass wir also ein bisschen, also dass man sozusagen als Politikerinnen und Politiker zu sehr in einer medialen Blase drinnen steckt, nämlich in einer Blase in dem Sinn, dass man, weil man die ganze Zeit mit medialer Reproduktion und medialer Berichterstattung zu tun hat und mit Medienleuten zu tun hat, dass man sehr schnell zur Auffassung kommt, dass was dort geschrieben, gesagt, berichtet, gesendet wird, ist sehr, sehr wichtig für das, wie meine Partei insgesamt so dasteht. Und da, glaube ich, ist der Zusammenhang nicht so stark, wie sich das in der Politik viele Leute denken.
Jakob?
Ja, also ich glaube, etwas, was wir heute schon sehr oft gesagt haben, ist, dass diese monokausalen Zusammenhänge, die gibt es so einfach nicht. Also allein wenn wir an Mediennutzung denken, ist es immer ein Zusammenspiel aus, nutze ich ein Medium, weil das quasi die Themen aufbringt, die ich auch so sehe oder die Themen so aufbringt, wie ich sie auch sehe, also grundsätzliche ähnliche ideologische Haltung hat, oder umgekehrt bekomme ich eine ideologische Haltung von dem, wie es in dem Medium vermittelt wird. Und die einfache Antwort, es ist immer komplex, es ist immer ein bisschen was von beidem. Und der andere Punkt, der gerade angesprochen wurde, ist der Unterschied zwischen Persuasionseffekten und sozusagen Verstärkungseffekten oder Mobilisierungseffekten und solchen Dingen. Und wo wir aus der Wissenschaft auf jeden Fall, aus der Forschung auf jeden Fall wissen, ist, dass diese Persuasionseffekte, also dass wenn ich jetzt zum Beispiel FPÖ-Wähler oder Wählerin bin und dann beginne ORF zu konsumieren und dann der ORF mich plötzlich zu einer Grünwählerin macht oder einer ÖVP- oder SPÖ-Wählerin macht, das passiert so einfach nicht. So funktioniert das ganz einfach nicht. Was aber schon zu erwarten ist, also um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, was wir auch während der Pandemie gesehen haben und auch Studien dazu in der Pipeline haben, ist, dass es bei einzelnen Einstellungen durchaus dass sowas dann durchaus Polarisierungseffekte haben kann. Also, dass man, wenn man grundsätzlich schon negativ sich gegenüber der Impfung eingestellt war und dann über eine längere Zeit über bestimmte Medienkanäle auch weiterhin immer verstärkt wurde in der Position, dann driften die Einstellungen in der Gesamtbevölkerung natürlich immer weiter auseinander, also zwischen einzelnen Gruppen in der Gesamtbevölkerung immer weiter auseinander. Aber das ist eben die Verstärkung schon vorhandener Einstellungen, die meistens durch Medien dann eben verstärkt werden, die ich begonnen habe, auch zu nutzen, weil die eben das so sehen, wie ich das sehe, und nicht unbedingt umgekehrt, dass die mich jetzt plötzlich von der Gegenseite überzeugt haben. Also ja, ich glaube schon, dass so eine Struktur auch der Mediennutzung über Dauer bestimmte Polarisierungseffekte auch einfach nur verstärken wird. Und das ist etwas, wo man durchaus sagen kann, das muss man im Blick behalten, da muss man schauen, was bedeutet das. Aber auch da ist im Endeffekt die Möglichkeit von Regulation sind da, glaube ich, relativ klein. Aber das heißt natürlich, dass es auch für die Forschung relevant bleibt, da nachzuschauen, was passiert da eigentlich, auf welchen Kanälen passieren diese Sachen. Und das ist wichtig zu beobachten. Aber wie gesagt, es ist meistens viel komplexer. Es ist die Soziodemografie, die da reinspielt, der Mediennutzungsgruppen. Es ist eben diese Self-Selection in einzelne Medien, Kanäle. Und dann gibt es noch einen Restbestand, der übrig bleibt, der dann möglicherweise wirklich eben, der dann wirklich Medieneffekte im klassischen Sinne sind, wo eben vorhandene Einstellungen verstärkt werden, wo dann vielleicht auch vor Wahlen das Mobilisierungspotenzial erhöht wird. Aber auch nicht bei Wählerinnen, die komplett eigentlich wen anderen hätten wählen wollen, sondern dann vor allem bei den Wählerinnen, die noch unentschlossen waren, die vielleicht grundsätzlich eher nicht wählen gehen, die aber dann von der latenten Position irgendwie überzeugt werden.
Wenn man es ganz plakativ machen will, man kann sich anschauen, wie das Medienverhalten sich ändert. Und da haben wir eher graduelle Veränderungen, obwohl manche davon schneller gehen als andere. Aber wir sehen einfach, ein guter Teil davon ist wahrscheinlich einfach Generationenaustausch. Man kann sich Mediennutzungsdaten aus der Medienanalyse oder aus dem Digital News Report mal über die Zeit beobachten und dann sieht man, ja, diese und jene Medien haben sinkenden Zuspruch und andere Medien haben steigenden Zuspruch, aber das sind eher so Trends, die so sukzessive und über längere Zeiträume funktionieren. Im Gegensatz dazu kann man sich anschauen, wie die Umfragen für die Parteien ausschauen und die sind extrem volatil und da geht es rauf und runter innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist natürlich auch ein Phänomen, das wir jetzt verstärkt haben in den letzten 20, 25 Jahren vor allem und das wahrscheinlich eher zunimmt. Also die Änderungen im Medienverhalten, die wir beobachten können, können uns gar nicht die gesamte politische Volatilität, die entsteht, erklären. Es sind natürlich noch viele, viele andere Faktoren dabei.
Gut, wir werden sehen, wie sich das dann im nächsten Jahr mit der Europawahl und dann mit der Nationalratswahl weiterentwickeln wird. Ich hoffe, dass wir dann nochmal ein ähnliches Gespräch führen können, wenn wir diese Wahlen auch einpreisen können in unsere Analyse. Für heute danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Ihnen, die Sie zuhören, danke ich für dasselbe. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben, dass Sie interessiert bleiben und vor allem hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und hoffentlich bis bald.
Danke.
Danke.